Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich. Vom Sichtbaren und vom Unsichtbaren werden wir es in dieser Sendung haben. Die Sichtbarkeit des Inhalts, das ist das vordringliche Merkmal der sogenannten visuellen Poesie. Ihr hat man in München gerade ein ganzes Festival gewidmet, unter der wohllautenden Überschrift Klang, Farben, Text. Wir berichten. Für unsere Augen unsichtbar ist dagegen das Coronavirus. Vor nunmehr 10 Jahren hat der Schriftsteller Klaus-Peter Wolf in seinem Thriller Todesbrut eine Pandemie geschildert. Wir haben mit ihm darüber gesprochen. Außerdem geht es um die freizügige Kunst von Aubrey Beardsley. In London ist sie gerade zu sehen. Und um, Vorsicht, Seltenheitswert, ein Jugendtheaterstück am Off-Broadway. Beginnen wir aber mit dem Sichtbaren. In Münchens Innenstadt, unweit der Ludwig-Maximilians-Universität, da gibt es eine wahre Schatzkammer, das Lyrikkabinett mit seiner riesengroßen Lyrikbibliothek. Die zweitgrößte ihrer Art in Europa sei sie, so wirbt die Stiftung für die beachtliche Sammlung mit allein 3000 wertvollen Künstlerbüchern. So wie das Auge bekanntlich mit ist, so liest es auch mit, will sagen, es erfreut sich an kunstvoll gestalteten Leseschätzen. Somit ist das Münchner Lyrikkabinett die ideale Heimstatt für Poesie, bei der die Buchstaben nicht nur Mittel zum Lesezweck sind, sondern das Textbild Teil der Kunst ist. Ein Festival für visuelle Poesie wurde in den vergangenen Tagen im Lyrikkabinett veranstaltet. 3 Abende mit 12 britischen und deutschsprachigen Dichterinnen und Dichtern. Zur Eröffnung sprach Eugen Gomringer. Katrin Hilgruber hat ihm und den anderen zugehört.
Ping pong! Ping, pong, ping, pong, ping, pong, ping, pong. Enter a room to cry out, ping! You will see all the answer is pong.
Ein deutsches Ping, ein englisches Pong oder umgekehrt. So einfach funktioniert der Austausch in der konkreten Poesie. Und das seit 1953. In diesem Jahr legte Eugen Gomringer seine Konstellationen vor. Bis heute ein Standardwerk dieser oft als l'art pour l'art missverstandenen Kunstgattung. Nun verzückte der 95-jährige schweizerisch-bolivianische Dichter mit Wohnsitz Oberfranken das Publikum im Münchner Lyrikkabinett mit einem Selbstbekenntnis.
Avenidas y flores y mujeres y un admirador. Und dieser Admirador, das ist eigentlich mein Zeichen. Ich glaube, ich bin ein Bewunderer, wo immer ich bin, wo immer ich mitmachen kann, wenn es mir gefällt und so weiter, dann bewundere ich es. Also Dichter sein und Bewunderer sein, das ist ungefähr eines, das ist eine Person.
Das Mitmachen stand im Zentrum des ersten britisch-deutschen Festivals für visuelle Poesie, das vom British Council und dem Lyrikkabinett gemeinsam ausgerichtet wurde. Einer der Moderatoren war Stephen J. Fowler, der in einer Bauchtasche bunte Buchstaben mit sich führte. Umständlich packte er sie auf der Bühne aus, wusch sie dann in einer Schale mit gluckerndem Mineralwasser, um schließlich das Wort Troublemaker zu bilden, Störenfried. Eine Anspielung auf den Brexit?
Ladies and gentlemen, I'm Stephen Fowler, who has been mentioned many times.
Meine Damen und Herren, ich bin Stephen Fowler und nachdem ich so oft erwähnt wurde, bin ich sicher eine Enttäuschung für Sie. Nun erleben wir 12 sehr kurze Performances der erwähnten Dichterteams, die in den nächsten 3 Tagen hier sind und Klang, Farben, Text gestalten. Wäre ich nicht selbst einer von Ihnen, täten Sie mir leid, denn Sie müssen nun an Eugens unglaubliche 20-Minuten-Performance anschließen. Wir sind jetzt alle ruiniert, weil du so gut warst. Das Dichterdutzend, das sich inmitten der bibliophilen Schätze des Lyrikkabinetts traf, verbindet vor allem eins: die Abneigung gegen die Semantik. In der konkreten Poesie wird alles wörtlich genommen, wird das Wort selbst zum Material. Das demonstrierte die sehr visuell arbeitende Gerhild Ebel aus Halle.
Das Gedicht kann mit süßen Vokalen oder mit in Würfel geschnittenen Objekten verfeinert werden. Um Ihnen eine bessere Rezeption zu ermöglichen, habe ich diesen Text mitgebracht und jeder kann sich einen Teil davon nehmen.
So sprach sie und verteilte russisch Brot im Publikum. Die Wiener Dichterin mit dem Künstlernamen Falkner und ihr Kollege Barry Tullett, der als Grafiker darauf beharrt, kein Poet sein zu wollen, machten aus ihren Verständigungsschwierigkeiten Kunst.
Barry und ich haben in einem sehr frühen Stadium unserer Kollaboration beschlossen, dass wir damit arbeiten wollen, dass Barry kein Wort Deutsch spricht, also mein Manifest nicht verstehen wird. Wir haben es nicht übersetzt, es war für ihn dann von Beginn an eigentlich erst einmal nur Struktur und Rhythmus?
Ich kann mich nicht zurückhalten, die diakritischen Zeichen des Manifests 55 zu performen.
Manifest 55.
Das britische Gegenstück zum Lyrik-Kabinett mit seiner 60.000 Medien umfassenden Bibliothek bildet die National Poetry Library in London. Dort arbeitet Chris McCabe, der mit charmantem Liverpooler Akzent spricht. Im Dialog mit Michael Lenz setzte McCabe den furiosen, beifallumtosten Schlusspunkt des Festivals. Eine Fortsetzung in London soll folgen.
So confabulating and easy as English.
So zusammengebrautes, leichtes Englisch.
So Same on the Heights is English.
So ein Samen heizt das Englisch.
So Eggs and Ham is English.
So Eggs, so Wurst und Käse ist Englisch.
So we ex the folk for English.
So wir fällen die Leute fürs Englisch.
So we fell and delayed English.
So wir fallen eine Lady Englisch.
So we are the fallen lady of English.
So wir sind die gefallene Lady in Englisch.
To be continued. Katrin Hilgruber berichtete vom ersten Festival für visuelle Poesie in München. Klang, Farben, Text. Mit Farben hatte es Aubrey Beardsley nicht so sehr. Doch auch seine Schwarz-Weiß-Zeichnungen zeigten mehr, als so manch ein Mitglied der prüden spätviktorianischen Bourgeoisie ertragen konnte. Heute würde man wohl von expliziten Darstellungen sprechen. Geschlechtsteile aus allen Perspektiven und in allen Positionen. Nur 25 Jahre alt wurde der begnadete Zeichner, der in der Londoner Kunstszene der 1890er als Enfant terrible galt. Doch seine Arbeiten wirkten weit über seinen Tod hinaus. Die Blumenkinder der Swinging Sixties etwa entdeckten ihn für sich und auch die Beatles setzten Aubrey Beardsley mit ihren Plattencovern so manch ein Denkmal. Die Tate Britain in London zeigt jetzt eine umfassende Retrospektive, die sich Hans Pietsch angesehen hat.
Eine kniende Frau mit wildem Haar hält einen vom Körper abgetrennten Männerkopf in ihren Händen. Sie blickt ihn starr an. Aus dem Kopf fließt Blut, das sich auf dem Boden ausbreitet. Aus der Pfütze wächst eine Lilie, das Symbol sexueller Reinheit. Doch jedes der Blütenblätter erinnert an eine Vulva. Aubrey Beardsleys J'ai baisé ta bouche von 1893 illustriert Oscar Wildes Skandalstück Salome. Die explizite Darstellung weiblicher Lust in Text und Bild wurde als abscheulich verdammt und machte den Künstler im London des Fin de Siècle schlagartig berüchtigt. Die Ausstellung in der Tate Britain mit mehr als 200 Werken, hauptsächlich Originalzeichnungen, zeigt in weitgehend chronologischer Folge die gesamte Spannbreite seines Schaffens. Der blutjunge Künstler saugte wie ein Schwamm Einflüsse auf, doch er bewahrte sich immer seine Individualität. Der harte Schwarz-Weiß-Kontrast seiner Zeichnungen, ihre fließenden sinnlichen Linien, lösten Bewunderung aus. Der enigmatische Beardsley mit geöltem Haar, Gehrock und blasiertem Blick schuf bewusst den geheimnisvollen Nimbus um die eigene Person, sagt Kurator Stephen Calloway.
He was a sort of a dandified figure, but he also understood a kind of what we'd call a sort of cult of personality.
Er war eine dandyhafte Figur, doch er verstand auch, was wir heute Persönlichkeitskult nennen würden. Er setzte bewusst Gerüchte über sich in die Welt, etwa, dass er nur nachts mit zugezogenen Vorhängen und bei Kerzenlicht arbeiten konnte. Als 19-Jähriger erhielt Beardsley seinen ersten Auftrag, Illustrationen zu einer Luxusausgabe von Thomas Malorys Mord d'Arthur. Die Artus-Legende war ein Riesenerfolg, sein Name bald in aller Munde, er konnte sich nun ganz seiner Kunst widmen. Doch seine Karriere dauerte nur 6 Jahre. Der an damals noch unheilbarer Tuberkulose erkrankte, starb mit 25. Man glaubte, an Schwindsucht Leidende entwickelten oft ein fieberhaftes Temperament, das sich in frühreife Erfolgssucht und einem unnatürlichen Interesse an Sexualität äußerte, was unweigerlich zu Dekadenz führte. In den Augen seiner Kritiker traf das haargenau auf den jungen, rastlosen Zeichner zu. Beardsleys Ruhm ist erstaunlich, war sein Werk doch lediglich als Reproduktion in Büchern, Zeitschriften, auf Plakaten bekannt. Der relativ neue Zinkblockdruck ermöglichte die genaue Wiedergabe seiner charakteristischen kalligraphischen Linien, die er mit Tintenstift und Pinsel ebenso nervös wie selbstsicher aufs Papier brachte. Er war der Meister der schwarz-weißen Zeichnung. Farbe schien ihn nicht zu interessieren. Lediglich auf den im Siebdruckverfahren hergestellten Plakaten, ein wesentlicher Bestandteil seines Werkes, verwendete er Farbe. Und nur ein, etwas holprig gemaltes Ölbild von ihm ist erhalten, das in der Londoner Schau zu sehen ist. Später wurden die Zeichnungen immer erotischer, vor allem die Illustrationen zu Aristophanes Stück Lysistrata grenzen ans Pornografische. Erigierte Penisse zuhauf, manche von solchem Umfang, dass ihr Besitzer sie mit den Händen stützen muss. Natürlich bediente Beardsley hier einen Markt, Männer, die sich gerne nackte Frauen ansehen. Nicht umsonst war sein letzter Verleger der Pornograf Leonard Smithers. Nach Ansicht von Co-Kuratorin Alice Inslee muss man das heute natürlich in Betracht ziehen.
I think it's something to be borne in mind in terms of the context in which Beardsley was working.
Gleichzeitig aber setzte sich Beardsley für die damals diskutierte Emanzipation der Frau ein. Seine unabhängigen, starken Frauen waren als Beardsley-Frau bekannt. So zeichnerisch beeindruckend Beardsleys Blätter auch sind, irgendwie bleiben sie eher Oberfläche. Sie haben etwas Pubertäres und am Ende wird man den Verdacht nicht los, dass der Zeichner zu oft auf Effekt aus war.
Hans Pietsch über die große Aubrey Beardsley-Ausstellung, bis Ende Mai in der Londoner Tate Britain zu sehen. Danach wandert sie weiter ins Musée d'Orsay nach Paris. Nudeln, Konserven, Desinfektionsmittel. Nicht nur in Supermärkten und Apotheken ist die Nachfrage nach bestimmten Artikeln enorm gestiegen, seit das Coronavirus die Runde macht. Auch im Buchhandel wird nach einzelnen Titeln dieser Tage besonders oft gefragt. So meldet etwa die italienische Tageszeitung La Repubblica, dass im besonders Corona-gebeutelten Italien Albert Camus' Die Pest bei einem Online-Händler von Platz 71 auf Platz 3 gesprungen ist. Auf dem US-amerikanischen Markt ist dagegen Severance von Ling Ma besonders gefragt, ein satirischer Science-Fiction-Roman über eine Pandemie, die sich von China aus über die ganze Welt ausbreitet. Und der deutschsprachige Leser, der dürfte auf der Suche nach Viruslektüre nicht lange brauchen, bis er bei Klaus-Peter Wolf und seinem Thriller Todesbrot landet. Vor 10 Jahren ist das Buch erschienen und erzählt von einem gefährlichen Virus, das an Bord einer Nordseefähre entdeckt wird. Ich habe Klaus-Peter Wolf nach dem Auslöser für sein Buch gefragt. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, als Plot eine Pandemie zu wählen?
Oh, vielleicht erinnern Sie sich noch daran, im Winter 2009, da gab es so etwas Ähnliches, das hieß Schweinegrippe. Ich war unterwegs zu einer Tournee durch die Schweiz und habe natürlich vielen Menschen die Hand gegeben, viele Leute getroffen. Und im Bahnhof Luzern, als ich mit einem Kaffee in der Hand auf meinen Zug wartete, habe ich begriffen, dass ich es habe. Ich habe mich noch nie so schlecht gefühlt in meinem ganzen Leben. Und dann wusste ich nicht, was ich tun sollte. Die Frage war ja, steige ich in den Zug und fahre nach Hause? Gehe ich in ein Hotel und isoliere mich? Kann ich in eine Arztpraxis? Kann ich in ein Krankenhaus? Und ich war plötzlich mit so vielen Fragen konfrontiert, dass es für einen Schriftsteller natürlich ist, dass daraus ein Roman entstand.
Also die Fragen, die menschlichen Fragen und die Zweifel und die Entscheidungen, das ist der Kern Ihres Buches?
Ja, in Literatur geht es natürlich immer um menschliche Entscheidungen und auch der Leser wird ständig vor Entscheidungen gestellt. Wie hätte ich das gemacht? Ist das richtig, was der hier tut? Ist das falsch? Und das kippt auch immer wieder um.
Sie erzählen also von den Menschen und gar nicht so sehr, wie ich es vorhin gesagt habe, tatsächlich vom Virus in Ihrem Buch?
Ja, der Virus macht natürlich was mit den Menschen. Er setzt bestimmte Regeln außer Kraft. Nicht? In meinem Fall war das, ja, kann ich jetzt wirklich in den Zug steigen? Stecke ich dann andere an? Wenn ich denen das sage, was machen die dann mit mir? Ich hatte auch Angst. Und in so einer Situation will man nur noch nach Hause. Und ich habe es dann hinterher im Roman literarisch so gemacht, Urlauber, die nur was Schönes wollen, steigen in Emden auf die Fähre und wollen nach Borkum. Und als sie in Borkum ankommen, stehen in Borkum Leute und lassen sie nicht von Bord, weil die sagen, in Emden ist der Virus, auf Borkum nicht. Wenn wir hier keinen reinlassen, passiert uns nichts.
Der Verlag wirbt für Ihr Buch mit den Worten eine Geschichte, die auch bei uns zur Wirklichkeit werden kann. Wie viel aktuelle Wirklichkeit haben Sie bereits vor über 10 Jahren beschrieben? Also wie viel von dem, was in Ihrem Buch steckt, kommt Ihnen heutzutage in der Berichterstattung bekannt vor?
Also viele Leser, die das Buch vor ein paar Jahren gelesen haben, schreiben jetzt, das war ja in Todesbrot alles schon beschrieben. Auch diese Hilflosigkeit der Behörden, weil das wird bei uns ja nicht oben in der Regierung entschieden, wie in einigen anderen Ländern, die Schweiz sagt dann alle Großveranstaltungen ab, sondern das machen die Gesundheitsämter vor Ort und die sind zum großen Teil natürlich überfordert oder stehen unter massivem Druck. Das heißt, ob die Leipziger Buchmesse abgesagt wird oder nicht, eine internationale Messe, entscheidet am Ende das Gesundheitsamt in Leipzig.
Ist Ihnen bei aller guten Recherche, von der Sie jetzt gerade schon geschrieben haben und die Ihrem Buch zugrunde liegt, ist Ihnen unheimlich, dass Fiktion und Realität nicht weit voneinander entfernt liegen, dass es in Ansätzen so ähnlich gekommen ist, wie Sie beschrieben haben?
Ja, Schriftsteller funktionieren im Grunde wie so Seismographen einer Gesellschaft. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich etwas geschrieben habe und kurz danach war es so. Das hängt nicht damit zusammen, dass ich ein Hellseher bin oder was, sondern ich lebe ja in dieser Gesellschaft, schreibe über sie und über die Menschen in der Gesellschaft und von daher gehen die Dinge in mein Werk ein und ich denke sie manchmal nur zu Ende. Ich habe nur von der WHO die Pläne mir angeschaut, von der Bundesregierung und dann habe ich überall recherchiert und daraus eine Geschichte gemacht. Und jetzt wird die gerade Wirklichkeit.
Jetzt wird die Wirklichkeit und Ihr Buch ist im Kern ein Thriller, so steht es auf dem Buch drauf. Und dessen ureigenes Merkmal ist ja nicht Beschwichtigung oder Beruhigung, sondern Spannung erzeugen, Dramatik und Katastrophe heraufbeschwören. Können Sie Ihr Buch, also momentan, wo es ja eigentlich gilt, Hysterie und Panik zu vermeiden, können Sie Ihr Buch überhaupt guten Gewissens Lesern empfehlen?
Ja, es ist ein Exorzismus gegen unsere Angst. Weil ja erzählt wird, wie Menschen sich verhalten. Und man kann praktisch im Buch vorwegnehmen, was uns als nächstes passiert. Insofern ist das Lesen von Romanen immer auch ein Einüben. Wie würde ich mich entscheiden? Ist schön, wenn ich da vorher drüber nachdenken kann.
Also verstehen Sie Ihren Thriller auch in einer gewissen Weise als Lebenshilfe in der aktuellen Situation?
So kann Literatur wirken. Es ist klug, sich so zu verhalten und nicht so. Weil in der Situation ist man oft überfordert.
Oder brauchen wir in diesen Zeiten eigentlich eher Literatur, die zur Realitätsflucht anleitet?
Also es gibt immer beides. Literatur kann zur Flucht aus der Realität verhelfen oder auch dazu, dass ich mich darin besser zurechtfinde. Und ich glaube, dass aus der Realität wirklich fliehen kann ja eh keiner von uns. Wir sind damit konfrontiert. Wir sehen es ja schon, es gibt so Panikkäufe in den Geschäften. Das ist natürlich alles völliger Blödsinn. Die eigentlichen Entscheidungen werden woanders gefällt.
Das sagt Klaus-Peter Wolf, Autor des Buches Todesbrut. Empfohlen ist der Thriller für Leser ab 16 und erschienen im Löwe Verlag. Um das junge, um das jugendliche Publikum kümmert sich das US-amerikanische Theater nicht gerade vorbildlich. Mal wird ein Disney-Film für die Bühne adaptiert, mal ein Broadway-Musical jugendfrei inszeniert. Doch originäres Jugendtheater, das ist Mangelware in den USA. Deshalb setzt die Szene jetzt auf die junge afroamerikanische Dramatikerin C.A. Johnson. Die New York Times feierte sie als New Talent nach der Off-Broadway-Premiere ihres Stückes All My Natalie Portmans. Die berühmte Schauspielerin steht dabei nicht persönlich auf der Bühne, aber sie dient als Projektionsfläche, hat sie doch in ihren Filmrollen schon häufig zerbrechliche Persönlichkeiten dargestellt. All My Natalie Portmans. Andreas Roberts berichtet aus New York.
12 Minuten Restguthaben auf dem Handy, die Mama seit 3 Tagen verschwunden und keiner weiß, ob die Miete bezahlt ist. Im Leben der 16-jährigen Kiona hängt alles immer am seidenen Faden, seit ihr Vater plötzlich gestorben ist. Doch niemand in ihrer Familie redet darüber. Nicht Bruder Samuel, der als Barkeeper arbeitet und versucht, die Familie zusammenzuhalten, nicht Mutter Ovetta, die im Suff auch mal für Tage verschwindet, und schon gar nicht Kiona selbst. Die träumt lieber davon, für berühmte Schauspieler in Hollywood Drehbücher zu schreiben und eines Tages ganz groß rauszukommen. Ihr großes Idol, Natalie Portman. Eine Collage aus ausgeschnittenen Bildern ihrer Stars beherrscht die winzige Wohnung, in der das Drama spielt. Kiona nennt es ihr Dreamboard. Als Sam einige Bilder abnehmen will, um mehr Platz zu schaffen, belehrt sie ihn schnell, dass das nicht geht. Man kann Träume nicht einfach abnehmen, dadurch begräbt man sie. Und wenn niemand zu Hause ist, tritt Natalie Portman aus Kleiderschränken, Kühlschränken und Besenkammern auf, um ihre einsame Welt zu bevölkern. Witzig als schwarzer Schwan im Tüll oder als Lichtschwert schwingende Queen Padme vom Planeten Naboo. Tragisch und einsam als Mathilda aus Luc Bessons Leon the Professional. Im Zentrum der Stücke der jungen Dramatikerin C.A. Johnson stehen Frauen, die sich in ihrer Realität behaupten müssen. Als schwarze Frauen, als Töchter gegen Mütter, als Frauen, die Frauen lieben. Ihre Stücke Thirst und The Climb haben Preise gewonnen. All My Natalie Portmans ist ihre erste New Yorker Uraufführung. Kiona ist eine faszinierende Figur. Intelligent, unabhängig, isoliert und mit kompliziertem Innenleben. denn sie ist auch noch in ihre Freundin Chantelle verliebt, die mit ihrem Bruder rummacht. Mit Schauspielerin Cara Young hat Regisseurin Kate Worisky eine Schauspielerin gefunden, die die feinen Noten dieser komplizierten Partitur auch zu spielen vermag. Voller Energie, witzig, mit viel urbaner Attitude, mal dickköpfig, mal stolz, mal Kind, dann schon Frau. Und immer wieder zwischendurch unsagbar verletzlich und schutzbedürftig. Nicht ihre vielen Natalie Portmans, sondern sie ist der wirkliche Star auf der Bühne. Nachdem Sam wegen Diebstahl ins Gefängnis muss, eskalieren die scheinbar unversöhnlichen Kämpfe zwischen Mutter und Tochter. Zum Beispiel, wenn Kiona mit Tränen in den Augen die betrunkene Ovetta wie ein kleines Kind herumkommandiert oder Ovetta voller Wut Kionas Dreamboard zerstört. Am Ende finden beide Frauen dann doch noch zueinander. Respekt entsteht dadurch, dass sie ihren Schmerz bekennen. Und obwohl sie ihre Wohnung verlieren, finden sie neue Wege füreinander da zu sein. Ovetta besucht ernsthaft Treffen der anonymen Alkoholiker und Kiona verabschiedet sich von Natalie, geht wieder zur Schule und beginnt zu schreiben. Beide geben eine Scheinwelt auf, die ihnen für eine Zeit lang Unterschlupf gewährte. Dramatikerin C.A. Johnson erzählt diese Geschichte ohne moralischen Zeigefinger. Das macht den Text so stark. Obdachlosigkeit, Armut, Homosexualität. In All the Natalie Portman schreibt sie unverblümt, aber nicht ohne Hoffnung von der Realität, in der sich so viele ausgegrenzte Jugendliche heute wiederfinden. Schon jetzt ist das Stück bis Ende April verlängert worden.
Und zwar am MCC Theater in New York, Andreas Roberts berichtete. Und jetzt die Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig, auch dieses Mal nicht virenfrei.
Ja, auch heute ist die Liste der abgesagten bzw. verschobenen Kulturveranstaltungen wieder ein bisschen länger geworden. Aber die Kultur überlässt das Feld nicht komplett dem Virus. Getreu dem Motto, wenn man schon nicht zu Kulturveranstaltungen hingehen kann, dann kommen die Veranstaltungen eben ins Haus, wird das geplante Bühnenprogramm der Leipziger Buchmesse teilweise ins Radio und ins Netz verlegt. So lädt MDR Kultur zahlreiche Autorinnen und Autoren, die ihre Neuerscheinungen nicht in Leipzig vorstellen können, ins Studio nach Halle ein. Die Gespräche werden dann auch live im Netz übertragen. Zugesagt haben unter anderem Ingo Schulze und Nora Gomringer. Auch die Bekanntgabe des Preises der Leipziger Buchmesse wird im Radio stattfinden, und zwar im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Die drei Preisträger in den Kategorien Übersetzung, Sachbuch, Essayistik und Belletristik werden am 12. März in einer Sondersendung vorgestellt. Der mit insgesamt 60.000 Euro dotierte Preis der Leipziger Buchmesse ehrt seit 2005 herausragende deutschsprachige Neuerscheinungen. In diesem Jahr sind unter anderem Verena Günther, Ingo Schulze und Bettina Hitzer nominiert. Woody Allen ist vermutlich nicht infektiös, wird aber seit den Vorwürfen wegen sexuellen Missbrauchs seiner Tochter Dylan von vielen als toxisch empfunden. Sowohl auch von einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hachette Verlagsgruppe in New York. Dort soll die Autobiografie des Regisseurs erscheinen. Seit Bekanntwerden der Zusammenarbeit hat Allens Sohn Ronan sein Engagement mit dem Verlag gekündigt und auf Twitter gegen die verlegerischen Pläne protestiert. Darin wird er nun von Angestellten unterstützt. Sie haben ihre Arbeit niedergelegt und schreiben in ihren Abwesenheitsnotizen: Wir stehen Ronan Farrow, Dylan Farrow und den Opfern sexueller Übergriffe in Solidarität zur Seite. Weniger solidarisch empfanden viele das Verhalten von Sascha Walz und Johannes Oehmann. Die beiden haben ja vor kurzem erklärt, ihre gemeinsame Intendanz am Berliner Staatsballett zu beenden. Zunächst hieß es, sie würden bis Ende des Jahres bleiben. Heute wurde bekannt, dass beide Verträge bereits im Sommer aufhören. Eine Interimslösung ist mit der stellvertretenden Intendantin Christiane Theobald gefunden. Das Ensemble soll bei der Personalsuche eingebunden werden. Klingt vernünftig. Genauso wie die Auszeichnung für Janine Meerapfel mit dem Bundesverdienstkreuz, das der Filmemacherin und aktuellen Präsidentin der Akademie der Künste heute von Kulturstaatsministerin Monika Grütters verliehen wurde.
Herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite aus. Die weiterhin angespannte Lage an der griechisch-türkischen Grenze, die ist gleich ein Thema in den Informationen am Abend. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.